wenn ich für mich ganz klar eine Teamkultur mit Werten definiert habe und dementsprechend klar definiert habe, okay, wer sind wir? Das ist ja eigentlich eine große Reflexion, so ein bisschen, wie handeln wir eigentlich? Wer sind wir? Und gleichermaßen, ja, was tun wir? Wie gehen wir mit Problemen um?
Herzlich willkommen zu Philo Here We Go, der Podcast für TiermedizinerInnen und alle, die wissen möchten, wer oder was hinter einer Tierarztpraxis steckt. Lasst uns gemeinsam philosophieren, wohin sich die Tiermedizin bewegen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philo Here We Go. Heute mit Paul Nitschmann. Hi Paul, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, klar. Paul, du kommst von Lieblingszahnarzt. Das hört sich super schön an. Da macht der Zahnarztbesuch gefühlt erstmal mehr Spaß. Was ist denn genau Lieblingszahnarzt?
Ja, Lieblingszahnarzt und auch Team-Lieblingszahnarzt. Wir sind ja letztendlich aus einer Zahnarztpraxis entstanden, Lieblingszahnarzt Köln. Und mittlerweile gibt's 4 eröffnete Zahnarztpraxen, die Lieblingszahnarzt heißen, cool. Aber auch schon 14 Lieblingszahnärzte. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren schon jetzt 10 weitere Praxen eröffnen. Die sind sozusagen in Gründung. Und wir sind, wie man so schön will, eine Zahnarztpraxis. Aber ich würde sagen, mit ein paar neuen Ideen reingebracht.
Ja, spannend, spannend. Und was machst du dort? Bist du Zahnarzt oder was ist dein Hintergrund?
Nein, ich bin kein Zahnarzt. Ich bin BWLer, klassischer BWLer eigentlich. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer bei Team Lieblingszahnarzt. Und meine Aufgabe ist es gleichermaßen bei Team Lieblingszahnarzt, Lieblingszahnärzte zu finden. Mhm. Das heißt, unter den Zahnärzten da draußen, die sich die Unternehmer, UnternehmerInnen werden wollen und eben eine eigene Zahnarztpraxis gründen wollen, die richtigen für unser Konzept zu identifizieren. Mhm. Als auch natürlich, wie das halt als Gründer und Geschäftsführer so ist, ja, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Und überall da auszuhelfen, wo es in der aktuellen Wachstumsphase eben notwendig ist. Und das ist in meinem, ich sag mal, Profil auch sind viele Soft-Faktoren, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Werten, Kultur, wie kommunizieren wir nach außen, wie wirken wir und aber auch natürlich Prozesse. Wie läuft's intern bei uns ab?
Mhm. Hört sich sehr, sehr interessant an und kann ich gut nachvollziehen. Wir bei Philo haben uns ja auch die Wirtschaft ein bisschen mit reingeholt, auch unter dem Aspekt, weil die Tiermedizin leider so gar keine Wirtschaftlichkeit im Studium beinhaltet. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es in der Zahnmedizin auch so ist. War das auch ein Hintergrund?
Wir führen ja viele, wir lernen ja viele Zahnärzte kennen und das ist tatsächlich genau das Gleiche. Wenn ich die Frage stelle, was hat dir in deinem Zahnmedizinstudium gefehlt, dann ist die Nummer 1 Antwort, ja, betriebswirtschaftliches Know-how. Ne? Also, weil ganz ehrlich, der Beruf ist dann doch schon irgendwo auf, gerade als Zahnarzt, man kennt es, gibt sehr viele Zahnärzte, ist dann doch schon irgendwo auf irgendwann Unternehmertum ausgelegt. Also die meistens oder viele Zahnärzte, ehrlicherweise der Trend ist heute etwas rückläufig, aber ja, viele Zahnärzte machen sich irgendwann in ihrem Leben selbstständig. Mhm. Und dann ist es doch eigentlich komisch, dass das überhaupt kein Bestandteil des Studiums ist und dass man da ja in der heutigen Welt so ein bisschen einfach drauf losgelassen wird.
Das stimmt allerdings. Und jetzt hast du gesagt, du hast Lieblingszahnarzt mitgegründet. Wer sind denn die anderen Gründer? Ist da zahnmedizinischer Hintergrund oder wie habt ihr euch formiert?
Zum Glück, ja, tatsächlich. Also tatsächlich, die kurze Story ist, dass Christine Steinbach ist Zahnärztin und die wollte sich 2015 selbstständig machen und hat gemeinsam mit ihrem Mann, Michael Steinbach, die Lieblingszahnarztpraxis in Köln gegründet. Die beiden haben eine Neugründung gemacht und Michael, jetzt kommt's schon, war auch zu dem Zeitpunkt schon Unternehmer. Okay. Der hatte verschiedene Unternehmen gegründet, war auch in verschiedenen Geschäftsführerpositionen und hatte einfach, ich sag mal, nicht nur BWL, sondern halt auch, das ist ein Unterschied, auch unternehmerisches Know-how. Mhm. Und natürlich hat er seine Frau unterstützt auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit, in ihrer eigenen Zahnarztpraxis. Herausgekommen ist das Konzept Lieblingszahnarzt und Lieblingszahnarzt Köln. Und weil diese Praxis so eine unglaublich positive Entwicklung genommen hat, ja, also von anfangs, ich sag mal, 4 Behandlungszimmern und in Planung waren irgendwie mal 2, 3 Zahnärzte in der Praxis, zu heute 11 Behandlungszimmern und 45 Angestellten und 10 angestellten Zahnärzten. Das ist halt eine unglaubliche Erfolgsstory gewesen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, warum helfen wir nicht anderen Zahnärzten mit Team-Lieblingszahnarzt auch ihre eigene Lieblingszahnarztpraxis zu gründen? So, und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Team-Lieblingszahnarzt. Dementsprechend, ich sag mal, coache ich Zahnärzte im Unternehmerdasein. Lass es uns so sagen.
Du lernst uns quasi das, was wir im Studium noch nicht gelernt haben. Das bringst du dann mit rein.
Genau, richtig. Und so, also ich würde mir niemals irgendwie anmaßen, irgendwo medizinische Ratschläge zu geben. Aber ich kann bei allem anderen, was eben nicht medizinisch ist und was mit Unternehmen aufbauen zu tun hat, doch schon unterstützen.
Super interessant. Und du hast vorher gesagt, das Ganze hat begonnen in Köln und ihr seid ja jetzt schon weiter vertreten. In welchen Städten seid ihr denn? Oder seid ihr überhaupt in den Städten oder auch auf dem Land? Wie ist euer Konzept?
Also aktuell überwiegend in Städten. Mhm. Ja, es liegt irgendwie nahe. Also wir sind deutschlandweit aktiv. Da sind Städte wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Bonn dabei. Aber wir gehen auch in kleinere Städte. Also aktuell sind wir auf einem Weg, wo wir sagen, okay, es muss eben nicht immer die 100.000 Einwohnerstadt sein. Das war eine Zeit lang unsere Idee, weil wir halt wissen, ne, wenn es in Köln funktioniert, dann wissen wir und dann halt auch in Düsseldorf und in Bonn, da sind unsere eröffneten Praxen heute und in Berlin, dann wissen wir halt auch, dass das irgendwie in anderen Städten funktioniert. Mhm. Nur wir gehen so langsam den Schritt, auch in etwas in Anführungszeichen ländliche Regionen zu gehen, beziehungsweise in Vorstädte, die dann eben, ja, kleiner sind. Mhm. Und so ist das jetzt, dass wir eben auch eine Praxis in Kerpen gründen, also im Raum der Rhein-Erft-Kreis, so nennen wir das. Und die haben dann eben halt in Anführungszeichen nur 40.000, 50.000 Einwohner. Und über Zeit wird sich aber auch das sicherlich noch weiterentwickeln.
Und wie kommt man mit euch in Kontakt, wenn ich jetzt beispielsweise meine eigene Zahnarztpraxis habe oder gründen möchte? Dann wende ich mich einfach direkt an euch oder wie matcht das Ganze?
Also im Idealfall ja. Ich sag mal so, es ist natürlich, in der Theorie wäre das schön, wenn es so einfach wäre, dass die ganzen Zahnärzte sich einfach bei uns mal informieren würden. Das ist natürlich im Normalfall nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass wir natürlich erstmal für eine Markenbekanntheit sorgen müssen, ne, dass eben Zahnärzte überhaupt wissen, dass es uns gibt. Und das ist sicherlich auch ein großer Teil meines Aufgabenbereichs. Das tun wir über kostenlose Webinare, wir nennen die Masterclasses, über auch einen eigenen Podcast, über die Präsenz in verschiedenen Online- und Offline-Medien, aber auch eine eigene Eventreihe. Ne? Wir haben eine eigene Eventreihe gegründet und organisieren regelmäßig coole Events für Zahnärzte. Und ja, so versuchen wir eben unsere Marke bekannter zu machen, mit Zahnärzten in Kontakt zu treten und dann eben gegenseitig herauszufinden, ob wir einen gemeinsamen Weg gehen wollen.
Sehr schön. Und dann stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, okay, warum sollten wir gemeinsam den Weg gehen? Und wir haben ja vorher schon mal ein bisschen über euer Konzept gesprochen und da hast du mir 2 Säulen genannt. Patientenerlebnis hast du sehr, sehr deutlich herausgestellt und Teamkultur. Warum habt ihr genau diese 2 gewählt oder was steckt da dahinter? Warum sind die so wichtig?
Genau, also letztendlich haben wir natürlich ein Stück weit versucht herauszufinden, wieso hat diese Kölner Praxis so gut funktioniert. Mhm. Ne? Also das ist ja einfach eine unglaubliche Entwicklung und die Praxis ist jetzt echt groß. Und wir haben für uns 2 Säulen herausgefunden, das sind eben jene 2, Patientenerlebnis und Teamkultur. Unser Fokus bei allem, was wir tun, da dreht sich's immer ums Patientenerlebnis. Mhm. Und das ist nicht der Arztbesuch, ne, sondern das Patientenerlebnis. Mhm. Das ist anders. Das ist eher so dieser Servicegedanke, den man vielleicht auch heute aus der Hotelindustrie kennt, ne? Einer unserer zentralen Dinge ist beispielsweise Rezeption auf Augenhöhe. Wir wollen nicht, dass da jemand sitzt, irgendwie über seiner Tastatur und in den Bildschirm guckt und dann irgendwann, wenn er oder sie sich mal bemüht, sich einen Moment zu nehmen, ja, haben Sie einen Termin, ne, wenn du da stehst? Mhm. Das ist doch komisch. So, sondern wir wollen, dass da jemand steht, auf Augenhöhe, dich anlächelt und sagt, hallo, herzlich willkommen bei Lieblingszahnarzt. Ne, das ist so. Und viele dieser Elemente haben wir in das Patientenerlebnis integriert. Das ist die Musik im Wartezimmer und in den Behandlungsräumen, der Kaffee, der kostenlose im Wartezimmer, auch zum Mitnehmen, das Handy-Ladegerät, das Highspeed-Internet, ne? Plus die wunderschöne Einrichtung unserer Praxen, in der es ist, das ist einfach eine absolute Wohlfühlatmosphäre, ne? Wenn du mal warten musst, was natürlich nicht das Ziel ist, sondern das Ziel sind gute Prozesse und kurze Wartezeit. Und das ist übrigens bei uns auch der Fall. Im Schnitt warten wir irgendwie 2,5 Minuten. Das können wir tracken. Da kommt der unternehmerische Part. Aber
das ist super.
Wenn ich schon mal warten muss, dann will ich mich in dem Wartezimmer halt auch wohlfühlen. Also das ist das Thema Patientenerlebnis. Und ich kann dazu viele Regeln aufstellen. Also ich kann jetzt sagen, boah, uns ist es ganz wichtig, dass der Patient an erster Stelle steht, ne? Das Ganze geht aber nur dann, wenn ich das richtige Team habe, was das auch umsetzen kann. Und jetzt kommen wir zum zweiten Faktor, Teamkultur. Wenn ich ein gutes Team habe und eine gute Teamkultur, und da sind wir halt sehr wählerisch und wählen nur die richtigen Menschen aus, die zu uns und unserem Konzept passen, dann, nur dann kann ich das auch schaffen, dass das umgesetzt wird. Weil Regeln auf dem Papier aufschreiben, das funktioniert dann 1 oder 2 Tage. So, in Anführungszeichen lächeln als Unternehmenskultur, ne? Das, ja, so. Aber wenn dann mal was schief geht, dann funktioniert das auch schon nicht mehr.
Ja.
Dazu brauche ich die richtigen Menschen und ein viel solideres Fundament dafür. Und deswegen ist das Thema Team und Teamkultur und die Menschen, die bei uns arbeiten, einfach auch ein sehr, sehr wichtiges oder ein zentrales Element, weil das merkt am Ende halt auch wieder der Patient und das hat extrem positive Konsequenzen fürs Patientenerlebnis.
Ja, ich glaube, das eine befruchtet das andere in beide Richtungen.
Ja.
Also auch was
definitiv.
Du jetzt zum Erlebnis gesagt hast für den Patienten. Tatsächlich wurde mein Erlebnis, dieses Wort, schon mal kritisiert, als ich es benutzt habe in der Tiermedizin unter dem Aspekt, dass mir gesagt wurde, wenn ich zum Tierarzt gehe, das ist doch kein Erlebnis, ich komme doch mit einem kranken Tier. Das ist doch was Trauriges, wo ich dann erklärt habe, ja, aber genau deswegen ist es wichtig, dass alles drumherum positiv ist, dass unter dem Aspekt, dass man auch nicht so gern zum Zahnarzt geht, man trotzdem eine positive Assoziation hat und gerne hingeht, beziehungsweise zumindest unter dem Aspekt, dass es der Zahnarzt ist oder der Tierarzt und man eventuell auch eine Krankheit mitbringt. Das Positive, das Negative aufwiegt oder in eine Balance bringt und nicht noch, weil es ja eh schon was Trauriges ist oder was nicht so Schönes ist, dann macht es drumherum ja, ist ja eh schon egal. Also das finde ich ist die falsche Herangehensweise. Deswegen finde ich dieses Wort Patientenerlebnis entsprechend sehr, sehr passend für das Ganze.
Ich will noch ein Beispiel geben. Und zwar haben wir in der Zahnarztwelt, in der Dentalwelt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Menschen gehen eben nicht gern zum Zahnarzt. Ne? Und ganz, ganz viele Menschen sind auch sogenannte Angstpatienten. Das heißt, die haben wirklich Angst vor dem Zahnarzt und wollen da nicht hingehen. Und wir haben für uns in unserem Konzept durch Patientenbefragungen, durch in Zusammenarbeit unter anderem mit der Universität Wuppertal und also unabhängige Patientenbefragungen, die wirklich professionell durchgeführt wurden, haben wir festgestellt, dass wir die Rate der Angstpatienten, also Menschen, die sich vorher als Angstpatienten selbst tituliert haben, um 50% senken. Das heißt, jeder zweite Angstpatient wird bei uns zum nicht mehr Angstpatienten, was doch was richtig, richtig Cooles ist. Und das ist doch ein Riesenerfolg, wenn irgendwie ja einer von zwei Angstpatienten danach sagt, hey, ich habe auf einmal doch gar keine Angst mehr vor dem Zahnarzt. Und das ist doch der beste Beweis, um zu sagen, hey, man kann durch ein positives Erlebnis in der Arztpraxis ja das Patientenerlebnis total gut beeinflussen. Und das macht ihr ja bei Philo auch so. Also wenn ihr eure Tierarztpraxen aufbaut, dann steht das bei euch ja auch im Mittelpunkt. Und letztendlich ist das ja sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Wenn ihr eine gute Teamkultur habt und ein gutes Patienten- und auch Tiererlebnis liefert, dann wirkt sich das für alle Seiten, für alle, glaube ich, sehr, sehr positiv aus.
Ganz genau. Ja, wie du sagst, wenn sich Tierwohl fühlt, also bei uns ist immer quasi der erste Ansatz beim Tier und das hat genauso Angst vorm Arzt, wie der Mensch vorm Zahnarzt haben kann. Damit ist dann oft auch schon der Besitzer so sensibilisiert, oh, wie wird's heute? Und der Besitzer hat dann eventuell auch Angst und das befruchtet sich auch im negativen Sinne gegenseitig, sodass die eine Angst die andere nochmal schürt und letztendlich gehen Tier und Besitzer mit vielleicht nicht dem allzu guten Gefühl zum Tierarzt. Und genau da wirken wir entgegen. Also wir versuchen, die Atmosphäre so zu kreieren, dass das Tier sich wohlfühlt, dass das Tier gar nicht merkt, dass es zum Tierarzt geht, sondern eigentlich eher zu einem Freund, einer Freundin, irgendwo anders in der Wohnung. Und dementsprechend merkt der Besitzer, das haben wir jetzt auch schon oft als Feedback bekommen, der Besitzer merkt, hey, das Tier, das hat keine Angst mehr, diesen Schritt durch die Eingangstür zu machen. Oder viele Katzen beispielsweise merken es ja zu Hause schon, wenn sie jetzt heute in die Box müssen, dann gehe ich da erst recht nicht rein, weil wann muss ich dann in die Box? Eigentlich nur, wenn es zum Tierarzt geht. Und ja, wenn die Besitzer dann merken, das Tier ist viel offener und hat nicht diese Angst vorm Arzt, dann ist der Besitzer auch entspannt. Und auch hier ergibt sich wieder der Mehrwert. Du hast vorher das Team schon genannt, für den Tierarzt, die tiermedizinische Fachangestellte, die mit dem Tier arbeiten. Wenn das Tier weniger Angst hat, ist auch dieses Arbeiten viel, viel einfacher. Und gleichzeitig auch das Arbeiten mit dem Besitzer. Der Besitzer muss bei uns auch immer mitarbeiten und ist quasi auch ein bisschen der Patient und bringt fürs Team dann auch absolut den Mehrwert, wenn der Besitzer zufrieden und entspannt ist und der Besitzer auch viel offener für die ganze Sache ist, fühlt sich das Team viel stärker einbezogen, wertgeschätzt und dann hat ein angenehmes Arbeiten.
Ja, wo du das gerade sagst, muss ich tatsächlich eine Parallele ziehen, auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, also erstmal auf den ersten Blick klingt und nicht despektierlich sein soll, aber zum Kinderzahnarzt. Also du sagst ja, dass eigentlich euer Kunde oder euer Patient ist ja der Besitzer. Also ich meine, letztendlich entscheidet sich das Tier nicht selber zu euch zu gehen.
Ja, wir haben zwei Patienten.
Genau, und bei uns, also bei Kinderzahnärzten, ist das sehr, sehr ähnlich, weil letztendlich geht die ganze Kommunikation, die ich zum Beispiel jetzt auf der Website habe und so, geht an die Eltern. Mhm. Ne? Die Eltern sind aber beim Kinderzahnarzt gar nicht Patient, sondern eben das Kind. Mhm. Und hier ist es so wichtig, wie die Erfahrung für die Eltern, also wie die Eltern auch schon zum Zahnarzt gehen, genauso wie das bei euch halt das Herrchen ist, so würde man ja wahrscheinlich sagen, oder Frauchen, weil das halt die ganze Erfahrung des eigentlichen Patienten total mit beeinflusst. Ne? Wenn die Eltern schon gestresst sind auf dem Weg zum Zahnarzt, dann ist das Kind auch gestresst. Und gleichermaßen ist das wahrscheinlich bei euch auch. Und wenn ich es aber schaffe, den eigentlichen Kunden von mir richtig zu adressieren, sodass der Patient entspannt in die Praxis kommt, dann hat das für alle Seiten nur Vorteile.
Genau, dann ist allen geholfen. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Das ist ein guter Vergleich. Wir sagen auch öfter Eltern zu den Besitzern, weil die genauso fürsorglich sind. Ja, also gar nicht werten, sondern eher im Positiven. Genau, Teamkultur hast du ja jetzt auch genannt. Teamkultur hatte ich tatsächlich auch bei uns im Podcast schon öfter als Thema, weil es einfach eine sehr, sehr wichtige Komponente ist. Und tatsächlich in Praxen oft, also in privaten Praxen oft wenig Einzug hält. Also da entsteht ja oft eine Praxis aus der Familie heraus oder ein kleines Team von 2, 3. Da wird dann gar nicht so richtig über Teamkultur, Werte gesprochen. Aber so wie du es jetzt auch veranschaulicht hast, ist es ja doch eine wichtige Komponente, was sich gegenseitig mit dem Patientenerlebnis beispielsweise befruchtet. Was verstehst du denn unter einer Teamkultur?
Gute Frage. Also Teamkultur als solches, also wenn wir eine Gruppe von Menschen haben, gibt es irgendwie Regeln, wie man sich verhalten sollte. So, und das gilt für jede Gruppe. Das gilt gleichermaßen für Sportvereine, als auch für Unternehmen, als auch als Deutscher in Deutschland oder auch im kleinsten Beispiel in der Familie. Ja, zwei Eltern und ein Kind. Auch das ist eine kleine Gruppe. Und ich mache mal den Vergleich zu Werten und einer Teamkultur mit einer dreiköpfigen Familie. So ein Kind, das kommt auf die Welt und bekommt von seinen Eltern gewisse Regeln mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, ich darf nichts vom Boden aufheben und mir in den Mund stecken. Ja? So, und das ist, so verhalten wir uns hier. Ne? Das ist So sind wir, so das tun wir. Und das sind so ein bisschen die Leitplanken für mein Verhalten im Alltag, so dass ich Probleme selber lösen kann. Und das auf eine Organisation oder auf ein Team angewandt und auf eben die Zahnarzt- oder auch Tierarztpraxis ist eben eine Teamkultur mit ihren Werten und vielleicht auch mit der Vision, die da noch irgendwo mit rumschwirrt. Und wenn ich für mich ganz klar eine Teamkultur mit Werten definiert habe und dementsprechend klar definiert habe, okay, wer sind wir? Das ist ja eigentlich eine große Reflexion, so ein bisschen, wie handeln wir eigentlich? Wer sind wir? Und gleichermaßen, ja, was tun wir? Wie gehen wir mit Problemen um? Dann schaffe ich Selbstvertrauen für die Organisation und für die einzelnen Teammitglieder, im Sinne der Organisation zu handeln. Das entlastet gleichermaßen jede Einzelnen, weil ich nie so dieses, wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier solche Worte bei dir sagen darf. In
dem Alles erlaubt.
Ja. Okay, sehr gut. Mist, wie verhalte ich mich denn jetzt in dieser Situation? Das ist ja ein Stressfaktor. Und wenn ich aber genau weiß, das ist ja ein sehr gutes Beispiel jetzt gewesen. Darf ich das hier sagen?
Stimmt,
oder darf ich das hier
auch
nicht
eine
sagen?
Kultur.
Genau, wir haben auch eine Kultur, ne? Und ich lerne die gerade so. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich darf das halt einfach sagen, dann fühle ich mich auch viel wohler dabei und habe diesen Stress nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eins der besten Beispiele für eine funktionale Teamkultur, wo alle so ein bisschen die Spielregeln des Teams verstehen.
Mhm. Und um aber die Spielregeln zu spielen oder zu verstehen, muss man sie ja auch erstmal festlegen. Wie seid ihr denn da drangegangen?
Ja, also sowas entwickelt sich natürlich über Zeit. Da braucht man jetzt, also kann ich jetzt nicht sagen, dass man das irgendwie am Reißbrett festlegen kann. Wir wissen, dass wir, ich gebe mal ein paar Beispiele. Also wir wissen halt, dass wir in einem funktionierenden Team, was nachhaltig, langfristig funktionieren soll, wir sind ehrlich und offen miteinander. Mhm. Ja, wir sind verbindlich miteinander. Das heißt, wenn ich dir was sage, dass es passiert, dann passiert es auch. Ja. Wir haben eine Can-Do-Attitude, ja, sagt man so schön. Ah, noch der Punkt offen und ehrlich, ne? Zum Beispiel Kritik, das ist ja da, wo es schwierig wird. Mhm. Kritik wird halt nicht hinter verschlossenen Türen und hinter dem Rücken anderer geäußert, sondern wenn, dann offen. Mhm. Ja, und das muss auch erlaubt sein. Das muss auch vom, in Anführungszeichen, Chef erlaubt sein, dass ich auch den Chef kritisieren darf. Weil nur wenn ich das als Chef erlaube, dass ich kritisiert werden darf und dass das gar kein Problem ist und keine Bestrafung gibt, auch keinen kritischen Blick oder so, sondern das ist wirklich, hey, ich nehme das Feedback an, danke, und lass uns offen drüber sprechen. Mhm. Wenn das im Team Einzug erhält, wenn das jeder versteht, dann baue ich eine Teamkultur. Und wir haben einfach für uns letztendlich nach und nach festgestellt, wie wir handeln wollen und was unsere Werte sind. Ja, und die dann halt immer wieder, ja, für uns rausgefunden, runtergeschrieben und Beispiele gemacht und so das Team darin geschult, ja, letztendlich. Wobei ich immer wieder betonen muss, man kann Werte nicht festlegen, man kann sie nur rausfinden. Ich kann Werte für mich selber festlegen und mein eigenes Verhalten anpassen. Aber als Teil einer Gruppe kann ich nur mein eigenes Verhalten anpassen, aber ist viel, viel schwieriger, das ganze Verhalten der Gruppe anzupassen, sobald die größer wird. Ja, dementsprechend ist das, glaube ich, viel Lernen, Erfahrung und dann auch das Schiff in die richtige Richtung bewegen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut. Ich habe aus einem deiner Podcasts einen Satz, it's all about Mindset. Und ich glaube, das passt hier auch ganz gut dazu. Du hast vorher gesagt, ja, man muss das dann auch einfach offen dafür sein oder selbst auch verinnerlichen und so leben und spüren und dafür stehen. Und auch was du meintest, dass man auch als Chef beispielsweise Kritik vertragen muss, beziehungsweise ich sehe es sogar als absolut großen Mehrwert. Ich sage zu meinen Mitarbeitern, bitte, bitte gebt mir Feedback, weil nur so kann ich wachsen, kann Filou wachsen, können wir lernen, ist unwahrscheinlich wichtig. Wir tatsächlich machen es so, eben auf diesem Bezug, it's all about Mindset, wir gehen auch im Hiring so ran, dass wir bei den Mitarbeitern spezifisch schauen, stehen sie für die Werte, für die Filou steht, oder haben sie andere Werte? Das heißt nicht, dass andere Werte schlechter sind, aber unsere Werte besser zu kräftigen, zu stabilisieren, wie du sagst, muss auch das Team dahinter stehen und dieselben Werte leben. Macht ihr das auch so rum, also nicht nur in Richtung Schulen, sondern?
Also finde ich richtig gut, weil letztendlich ist das, da hätte ich jetzt auch gesagt oder hätte ich jetzt auch gefragt, das ist genau das, ne? Wenn ich im Interviewprozess mit neuen Teammitgliedern rausfinde, ob die Person zu mir passt, dann weiß ich, okay, oder so kann ich eigentlich meine Teamkultur letztendlich nur steuern. Ne? Wenn neue Personen dazukommen, kann ich schauen, wie sind die drauf und passen die zum Team. Und wenn die dazu passen, dann ist das super und dann nehme ich und dann teste ich eben auf eben jene Werte im Interviewprozess. Und wenn die nicht dazu passen, dann passt das halt nicht. Mhm. Und das kann auch manchmal sein, dass ich mich im Interviewprozess täusche, mhm. ne, um auch das anzusprechen.
Absolut.
Und dann muss ich auch in der Probezeit oder die Möglichkeiten der Probezeit entsprechend nutzen und sagen, okay, es ist wirklich für uns beide besser, mhm. wenn wir den Weg nicht gemeinsam gehen, weil das ist überhaupt nichts Wertendes und überhaupt nichts Schlechtes, sondern manchmal passt es halt einfach nicht. Und dann ist es für beide Seiten besser und das ist dann halt, das ist wieder hier Unternehmertum, ne? Das ist dann die schwierige Aufgabe des Unternehmers, das dann auch zu kommunizieren und diese Entscheidung so zu treffen. Aber das ist für beide Seiten besser. Und da gibt's ganz viele praktische Beispiele, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und Erfahrungen, wo dann natürlich sehr, sehr viele Positive in unserem Team, die einfach seit Jahren da sind und unglaublich glücklich sind mhm. mit ihrem Weg und mhm. dem Zusammenleben und der tollen Teamkultur einfach. Es macht einfach jeden Tag Spaß zu arbeiten. Mhm. Gleichermaßen aber auch total positive Beispiele, wo es nicht geklappt hat, mhm. wo MitarbeiterInnen, die einfach ne, nach der Probezeit gegangen sind, dann aber auch gesagt haben, hey, ich hatte hier so eine coole Zeit und wir haben so fair und offen miteinander kommuniziert. Die haben dann wiederum uns weiterempfohlen an Freunde und Freundinnen von sich. Die haben selber dann gesagt, hey, ich wäre dort nicht glücklich geworden, aber weil es einfach nichts für mich ist. Aber ich glaube, du solltest dorthin, mhm. weil das passt viel besser mhm. zu dir.
Und das ist total fair. So wie du sagst, es ist die Möglichkeit besteht von beiden Seiten. Und ich empfehle auch immer jedem, egal ob privat oder im Arbeitsumfeld, dass man für sich selbst auch die Werte festlegt, sich mal bewusst macht, für welche Werte stehe ich, passen meine Werte zu dem des Unternehmens, passen wir zusammen. Und Probezeit ist ja immer für beide Seiten, dass man da abgleichen kann, passt's. Und so wie du sagst, ja, wenn's absolut. Passt, dann macht's sehr, sehr viel Spaß. Und dafür ist eine Teamkultur sehr wichtig.
Ja.
Genau. Hinter einem Team stecken natürlich die einzelnen Persönlichkeiten. Also wir wollen nicht nur das Ganze immer als ein Kollektiv sehen, sondern wir wissen, jeder Einzelne trägt dazu bei, dass ein Team, dass die Kultur, dass das Ganze, das Lieblings-Zahnarzt, das Filou entstehen kann. Ich weiß, dass ihr auch sehr viel Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung legt und da unterstützt. Warum? Was ist da euer Hintergrund dazu?
Ich habe mal in der Vergangenheit selber die Erfahrung gemacht, dass ich ein Unternehmen gegründet habe und meine Hauptmotivation war eigentlich, den Gipfel zu erklimmen. Mhm. Ja, das war damals so, vielleicht irgendwann das Unternehmen zu verkaufen oder also irgendwie so diesen Exit zu schaffen. Mhm. Ja, so das war mal, das ist 10 Jahre her, aber das war mal damals so meine überwiegende Motivation, aus heutiger Perspektive mhm. gesprochen. Und ich habe dann gemerkt, dass mich vieles, was auf dem Weg passiert ist, auch einfach, weil ich darauf nicht geachtet habe, sondern mich nur an diesem Nordstern festgehalten habe, an diesem Gipfel, mhm. dass mich das gar nicht glücklich gemacht hat und dass das dann wirklich auch schwierig war, die Motivation aufrecht mhm. zu erhalten und dass ich irgendwie die falschen Entscheidungen getroffen habe.
Und tatsächlich hast du dir ein Ziel gesetzt, das ja sehr, sehr groß war und vielleicht auch noch weit in der Zukunft, also sehr ambitioniert, wo vielleicht die Meilensteine dazwischen auch schon was wären, wo du stolz sein konntest, aber in dem Fall
hat
es einen anderen Weg genommen.
So, ich hab aber grundsätzlich schon mal eine Sache richtig gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, weil Menschen sind eigentlich glücklich, wenn sie ein reflektiertes Ziel haben mhm. und dann auf dem Weg dahin, also den richtigen Weg dahin beschreiten können und Fortschritt erleben und wirklich merken, hey, ich arbeite auf ein Ziel hin und der Weg macht Spaß. Mhm. Das ist wichtig. Das sind so die zwei Komponenten. Und beim Thema Persönlichkeitsentwicklung ist es genau das. Letztendlich ist man doch immer dann glücklich, wenn man ja irgendwas vor Augen hat, auf das man zugehen kann mhm. und dann macht es im Alltag Spaß. Und das genau zeigen wir unseren Mitarbeitern, MitarbeiterInnen auf. Wir führen regelmäßig Feedback- und Visionsgespräche. Mhm. Ne? Wo willst du als Individuum mhm. in den nächsten 5 Jahren hingehen? Was sind deine Lebensziele? Und dann legen wir das übereinander. Was sind die Ziele der Organisation? Mhm. Und wie können wir unsere Ziele gemeinsam erreichen? Wie kannst du von der Organisation profitieren? Und wie kann die Organisation von dir profitieren? Und wenn ich es schaffe, diese beiden Dinge übereinander zu legen und wirklich komplett transparent die gleichen Ziele vor Augen zu haben, ja, die dann einfach eine hohe Schnittmenge haben, dann ist das was unglaublich Gutes, ja, für beide Seiten, weil einfach natürlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin merkt, boah, ich werde hier wertgeschätzt und ich werde hier, hier wird auch auf meine Ziele, meine persönlichen Ziele Rücksicht genommen und ich werde dabei unterstützt, meine persönlichen Ziele zu erreichen, dann bin ich umso motivierter, auch alles für die Organisation zu geben. Und das ist ein, hat einen total positiven Effekt gegenseitig. Das ist wirklich eine Aufwärtsspirale, weil wenn ich dann wieder mehr gebe, dann ist die Motivation, dann ist die Organisation auch wieder bereit, mehr für mich zu geben. Und das ist halt sowas, das zu schaffen, ist so unglaublich positiv. Und deswegen ist ja ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei uns auch so an, steht auch an so zentraler Stelle.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und es motiviert schon, allein dir zuzuhören gerade, wie du es beschreibst, wie ihr das macht. Wie oft habt ihr denn Feedbackgespräche oder diese Gespräche, die du jetzt gerade genannt hast?
Ein Feedbackgespräch alles halbe Jahr und ein jedes zweite nennen wir dann auch Visionsgespräch. Mhm. So das Jahresgespräch ist das Visionsgespräch. Mhm. Das ist etwas größer und länger. Und da geht es dann eben darum, wo willst du als Person hin und was sehen wir als Organisation in dir und welche zusätzlichen Verantwortungen kannst du vielleicht hier in der nächsten Zeit übernehmen? Aber auch nur, wenn du dich da und dahin entwickelst. Ne? Das ist ein sehr, und das ist eben Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung heißt auch, vielleicht auch negatives Feedback zu geben und zu sagen, guck mal hier, bei dem und dem und dem Beispiel warst du vielleicht nicht verbindlich genug. Ne? Du hast was gesagt, aber dann hast du es doch wieder nicht gemacht. Ne? Und ich zeig dir das auf, und möchte aber, will verstehen, ob du auch denkst, dass das was ist, was du ändern willst. Weil ganz ehrlich, ich kann niemanden ändern. Personen, Menschen können sich immer nur selbst ändern. Und wenn die Person dann aber sagt, ja, ist richtig, ich würde mich gerne dahin entwickeln, dann kann ich gemeinsam mit dieser Person einen Plan entwickeln, wie sie dahin kommt. Ja, und das dann auch mit ne, zusätzlichen Rollen in der Praxis, Verantwortlichkeiten verknüpfen. Mhm. Und das ist genau das, was eben ein Visionsgespräch und die dahinterstehende Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringt.
Ja, finde ich super. Und jetzt hast du vorher gesagt, die Vision einerseits des Einzelnen, aber genauso dann eben die Vision des Unternehmens, von Lieblingszahnarzt, müssen übereinander gelegt werden und schauen, wie decken sie sich, wie können sie sich gegenseitig ergänzen und helfen. Die Vision von Lieblingszahnarzt, du hast ja am Anfang erzählt, das Ganze entstand aus der ersten Praxis in Köln. Hattet ihr da schon die Vision, dass das größer werden soll? Oder kam es eher so, dass ihr gemerkt habt, das läuft mega cool? Wie kann man das duplizieren? Wie kam eure Vision? Beziehungsweise ich gehe jetzt einfach davon aus, dass eure Vision ist, das Ganze größer zu machen. Vielleicht frage ich dich erstmal, wie ist denn eure Vision? Was habt ihr als Vision definiert?
Vielleicht verknüpft nochmal mit meiner kleinen persönlichen Anekdote von vorhin. Ich habe gelernt, dass es viel, viel wichtiger ist, das, was ich mache, im Alltag zu hinterfragen, zu reflektieren und dass mir das Spaß macht, dass ich das richtig mache, dass ich aus dem, was ich im Alltag mache, so viel Energie ziehe, dass es ein Perpetuum mobile ist, dass ich immer weiter nach vorne laufen will. Und dass das Ziel, dass es ein größer angelegtes Ziel vielleicht gibt, aber dass das völlig in den Hintergrund tritt, weil ich mich eben nicht durch das Ziel motiviere, sondern durch den Weg dahin. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist was, was ich gelernt habe, was ich damals vor 10 Jahren einfach noch nicht wusste. Und unser Markenversprechen auf der Website von Lieblingszahnarzt ist, wir sehen viele Zähne und jeden Menschen dahinter. Ja. Und ich kann dir jetzt sagen, bei Lieblingszahnarzt Köln, es gab keine größer angelegte Version. Es gab's nicht. Mhm. Es war einfach nur, wir wollten eine Zahnarzt, ich bin nicht dabei, ne? Ich rede jetzt von wir. Ich war damals witzigerweise Patient. 2016 hat die Praxis eröffnet, 2017 bin ich Patient geworden und ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass ich tatsächlich von Christine, heute meiner Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin, als meiner Zahnärztin gefragt wurde, was ich denn beruflich so mache, ich ihr das gesagt habe. Und ein Jahr später bin ich wieder in diese Praxis reingelaufen als Patient und sie hat mich auf dem Gang begrüßt, hat gesagt, hallo Herr Nitschmann, und wie läuft's mit den Fitnessstudios? Damals habe ich mit Fitnessstudios zusammengearbeitet. Und ich war so beeindruckt davon, dass sie sich das offensichtlich aufgeschrieben hatte und mich dann wiedererkannt hat und das angesprochen hat, dass ich, das ist einfach bei mir hängen geblieben als Patient. Patient. Und das war Christines Vision und auch der Mission dieser Praxis, wirklich ein einzigartiges Patientenerlebnis zu schaffen. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe, und das haben wir nun mal in Köln einfach so geschafft, dann kann ich das multiplizieren und kann mir größere Ziele setzen. Und das ist auch das Ziel heute. Wir wollen verschiedenen Zahnärzten auf dem Weg zu ihrer Selbstverwirklichung helfen, mhm, indem sie ihre eigene Lieblingszahnarztpraxis gründen und entsprechend aber auf diesen Pfeilern, dem Patientenerlebnis und der Teamkultur, diesen unternehmerischen Weg gehen können. Das ist unser größer angelegtes Ziel. Und dabei ist immer der zentrale Punkt, macht es uns allen im Alltag Spaß? Mhm. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und wo das hinführt, ganz ehrlich. Klar kann ich jetzt, können wir jetzt Ziele formulieren, aber das weiß ich heute nicht. Also ich weiß nur, dass ich mir heute vorstellen kann, das noch für 10 Jahre und länger zu machen.
Das ist sehr, sehr schön. Und auch was du jetzt beschrieben hast, zeigt auf, wie wichtig das ist, dass auch die Mitarbeiter für die Vision stehen und ja, für das Ganze kämpfen und strahlen, so wie du. Ich denke nur, also gemeinsam kann man das Ganze dann auch schaffen. Schwierigkeit, glaube ich, ist aber schon auch so ein bisschen, ihr werdet, ja, du bist relativ nah an der Geschäftsführung auch dran, beziehungsweise du bist mit die Geschäftsführung, aber du kamst da eben so am Anfang mit rein und warst dann sehr nah und hast das Ganze mit aufgebaut. Gleichzeitig ist es ja über viele Praxen verteilt und es sind Einzelne, die vielleicht nicht so an den Gründern, an euch mit dran sind und das dementsprechend erstmal nicht sehen, aber irgendwie muss man ja diese Vision dann auch in den Alltag integrieren, in die täglichen Abläufe, in die Entscheidungen und sicherstellen, dass die Vision von allen gelebt wird, oder?
Ja und nein. Es ist, glaube ich, wichtig, dass ich glaube, diese Pfeiler des Patientenerlebnisses und der Teamkultur, mhm, die werden bleiben. Mhm. Allerdings kann sich das in den einzelnen Praxen ja völlig unterscheiden. Mhm. Letztendlich geht das immer vom bei uns Inhaber aus. Ne? Mhm. Wer ist sozusagen der Inhaber? Wer baut dort die Organisation? Und wer ist so ein bisschen das zentrale Element der Praxis? Und wenn ich den Inhaber, die Inhaberin habe, dann ist es mein Job, dieser Person beizubringen, mhm, das zu schaffen an ihrem Standort. Mhm. Ja? Eine Organisation aufzubauen, basierend auf den eigenen Werten. Mhm. Und welche Werte das dann im Detail sind, die können sich ja unterscheiden. Das werden schon die richtigen sein. Und jeder Inhaber, jede Inhaberin wird ihr oder sein Team finden, ne? Die richtigen Menschen um sich herum. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass das meine Vision ist, die dort gelebt ist. Ganz im Gegenteil, sondern die Vision der Personen, die dort an diesem Standort arbeiten. Und meine Aufgabe ist es eigentlich nur, den Lieblingszahnarzt oder die Lieblingszahnärztin dabei zu unterstützen, sich selbst zu verwirklichen und, mhm, genau das zu schaffen.
Mhm. Richtig schön. Du empowerst damit die Person. Und ich glaube, das ist viel mehr, als einfach zu sagen, hier ist unsere Vision, bitte lebt und arbeitet mit der gleichen Vision. Sondern du gibst ihnen wirklich die Mittel mit, ihre eigene Vision voranzutreiben, zu gestalten. Und ja, dann fühlt man sich damit viel stärker verbunden, als einfach was runterzuarbeiten, was einem gesagt wird.
Ich kann nur ja sagen. Also das ist so.
Sehr schön. Cool. Hattet ihr aber auch schon eine Herausforderung jetzt in eurer Zeit oder eine Veränderung auf eurem Weg, dass ihr, also bestimmt hattet ihr schon die ein oder andere Herausforderung, aber so, dass ihr auch mal gesagt habt, okay, wir müssen umdenken?
Umdenken. Also wir haben jeden Tag Herausforderungen und die sind mal größer, mal kleiner. Und sicherlich müssen wir die ganze Zeit das große Ganze hinterfragen. Ich glaube, das gehört zum Prozess. Weil Reflexion gehört immer zu einem sinnvollen Prozess dazu, glaube ich, um nachhaltig in die richtige Richtung zu laufen, mhm, muss ich immer wieder hinterfragen, ist das noch die richtige Richtung? Und das so oft wie möglich eigentlich. Und dementsprechend, klar, können wir auf einzelne Herausforderungen jetzt eingehen. Da musst du nochmal genauer fragen, in welche Richtung die sein soll. Aber wir haben jeden Tag Probleme, Herausforderungen, die uns Beine stellen, wo wir drüber springen müssen. Das ist selbstverständlich. Ja.
Und ich glaube, es ist auch total wichtig, auch die kleinsten Herausforderungen des Einzelnen wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Mir ging es tatsächlich so, ich meine, wir haben Filou gegründet vor 2 Jahren, haben ein Konzept ausgearbeitet, Christian, Justus und ich, haben uns unwahrscheinlich gefreut, dass wir die erste Praxis starten. Und mit dem Start der ersten Praxis, die ersten 2-3 Monate, haben wir gemerkt, es gibt dann doch einige Sachen, die haben wir nicht bedacht und wir müssen vielleicht auch was verändern. Und das war so im ersten Moment, oh Gott, haben wir alles richtig gemacht, haben wir uns das alles viel schöner oder anders vorgestellt, aber es ist ganz normal und ich glaube, da muss man erst reinkommen, so wie du sagst, jeden Tag Herausforderungen zu sehen, auch das jeden Tag wieder zu hinterfragen, flexibel zu sein, auch mal an der Kreuzung vielleicht den anderen Weg einzuschlagen, obwohl man vorher gedacht hat, man geht nach rechts und man geht dann doch nach links. Ich glaube, das ist ja die Kunst, einerseits von jemandem, der Teil von Lieblingszahnarzt Filou ist und egal an welcher Position, also das ist unwahrscheinlich wichtig.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, diese Konzepte, Lieblingszahnarzt Filou, sind natürlich ein bisschen ähnlich. Warum denkst du denn, ist es wichtig, solche Konzepte in die Medizin zu bringen?
Also grundsätzlich sind Ärzte, Ärztinnen keine Unternehmer. Ne? Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben.
Gebe ich zu.
Ich glaube, es ist auch unglaublich, also ich glaube auch ehrlicherweise, dass es gar nicht möglich wäre, in so einem Medizinstudium zusätzlich noch das entsprechende unternehmerische Know-how zu vermitteln. Weil was soll denn das bitte für ein Studium sein? Ne? Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. So, und deswegen glaube ich, dass diese Symbiose extrem wertvoll für alle Beteiligten ist. Also gleichermaßen, also warum? Nochmal, ich glaube, wir haben das zwar schon beleuchtet, aber nochmal in Kürze, weil gleichermaßen die Mediziner können sich auf das Medizinische fokussieren und können richtig, richtig guten Job medizinisch machen, werden aber gleichermaßen unternehmerisch unterstützt, eine Organisation aufzubauen, die nachhaltig sinnvoll funktioniert. Und ich sehe das einfach an so vielen Stellen, wo fachlich extrem gute Menschen einfach den zweiten Teil vernachlässigen, weil sie einfach es nicht besser wissen. Und es gibt ganz, ganz selten Menschen, die von sich aus einfach zufällig oder durch Glück oder durch einfach das richtige Händchen beweisen, auch gleichzeitig zufällig gute Unternehmer sind, ne, und da die richtigen Entscheidungen treffen. Und so glaube ich, dass diese Symbiose grundsätzlich extrem wertvoll ist. Warum? Das ist toll für den Patienten, eine richtig gute, hochqualitative medizinische Dienstleistung zu bekommen, aber gleichermaßen auch ein richtig gutes Patientenerlebnis zu haben. Es ist aber auch gut für das Team, weil wenn ich in so einer Praxis arbeite, wie bei Filou und bei Lieblingszahnarzt, dann macht mir der Alltag einfach viel, viel mehr Spaß, weil einfach ich sehe, wie viel schöner das für die Patienten ist und wie gut die Stimmung ist im Team und auf einmal, ich bin Teil einer Organisation, wir arbeiten in die gemeinsame Richtung und es macht Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Ich arbeite an einem schönen Ort, ja. Das ist ja auch was nicht zu vernachlässigen ist, das Thema schöne Praxis. Das macht ja ihr als auch wir. Es ist halt einfach für einen Tierarzt oder auch für einen Zahnarzt so viel schwerer, ohne Unterstützung eine richtig, richtig schöne Praxis auf die Beine zu stellen. Das ist ja nun mal einfach nicht Teil des Fähigkeiten-Sets, was mir im Studium vermittelt wird. Und da gibt's unendlich viele Beispiele, warum diese Zusammenarbeit einfach oder dieses Zusammentun unternehmerischen Know-hows mit Vorerfahrung als auch medizinischen Know-hows extrem viel Sinn macht. Und das sehe ich auf ganz großer Scale, würde ich jetzt mal auf Unternehmerdeutsch sagen. Also ich sehe das so, dass das grundsätzlich alle Ärzte sich hinterfragen sollten oder nicht sich hinterfragen sollten, aber dass sich das grundsätzlich in diese Richtung entwickeln wird, dass diese Themen auf die eine oder andere Art und Weise zusammengebracht werden, weil es einfach Sinn macht.
Kann ich dir nur recht geben. Du hast auch genannt, wie sollte man das noch im Medizinstudium unterbringen? Wir Mediziner sind zwar sehr, sehr neugierige Leute, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Medizinstudium gar nicht so richtig Lust auf Wirtschaft hätten und vielleicht dann genau diese Stunden geschwänzt hätten und uns lieber auf die Medizin konzentriert hätten oder haben. Und
niemand kann alles gut, ne?
Das stimmt. Und deswegen ist es so wertvoll, dass sich das dann gegenseitig wieder befruchtet. Und ich habe eben gerade schon gesagt, wir sind sehr, sehr neugierig. Wir sind offen für das. Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt die Scheuklappen aufsetzen und sagen, nee, Tierarztpraxis oder Zahnarztpraxis geht so und ich schaue nicht rechts und nicht links, sondern im Gegenteil. Ich glaube, also das ist das, was mir so begegnet, dass da sehr, sehr viel Offenheit besteht. Und das Wichtige ist der Austausch, die Kommunikation miteinander, die Zusammenarbeit aus der Wirtschaft und der Medizin, um das Ganze vorwärts zu bringen. Und ich glaube, so das Feedback, was Filou bisher bekommt und auch bei Lieblingszahnarzt, was ich so gelesen habe, ist super positiv, sowohl von Mitarbeiterseite als auch von Patientenseite, was richtig schön ist, weil dann wissen wir, Paul, dass wir auch hoffentlich was richtig machen.
Ja, ich hoffe es auch und ich denke es auch. Und wie gesagt, ich glaube, dass das absolut der richtige Weg ist. Man kann da jetzt unendlich viele Vergleiche ziehen. Ich glaube, es ist nicht richtig, sich nur aufs Medizinische zu fokussieren. Mhm. Aus eben genannten Gründen ist es gleichermaßen auch nicht richtig, sich nur auf das Wirtschaftliche zu fokussieren. Mhm. Ne? Also auch das sei gesagt. Ne? Ja. Ich meine mit unternehmerisch nicht wirtschaftlich. Also nicht rein profitgetrieben, auch nicht. Ne? Das ist das andere Extrem, sondern wirklich den goldenen Mittelweg. Und das sehe ich als nachhaltiges Unternehmertum, wenn ich das so mal nochmal kurz sagen darf.
Ja, das bringt es absolut auf den Punkt. Ich habe eine kleine Abschlussfrage, Paul. Das ist zwar weg vom Thema, aber ich bin neugierig. Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
Boah, muss ich ja jetzt kurz drüber nachdenken, weil das will ich auch schon ordentlich beantworten.
Bei keiner anderen Frage hast du so lange gezögert. Sieh, das ist die schwierigste Frage für dich.
Es ist, ja, also es ist sicherlich, es ist eine sehr schöne Frage, weil es ist eine Frage, die man auch zur Persönlichkeitsentwicklung heranzieht, ne, so ein bisschen. Wenn ich eine Stunde mehr am Tag hätte, würde ich mir ein spannendes Buch zur Hand nehmen und darin lesen. Und sicherlich, danke für diese Frage, weil sicherlich ist das für mich selber auch nochmal ein Anreiz, jetzt zu sagen. Ich meine, du siehst hier hinter mir ein paar Bücher in meinem Bücherregal stehen, das auch nochmal in den Alltag wieder mehr zu integrieren, weil es gibt ein ganz cooles Buch, das heißt auf Englisch The Seven Habits of Highly Effective People.
Kenn ich, ja.
Und das basiert auf 7 Prinzipien, die ganz, ganz wichtig sind. Die ersten drei drehen sich um mich selbst als Person und um meine persönlichen Wins. Die zweiten drei um mein Verhalten in der Community, also in der Interaktion mit den Menschen um mich herum. Und das sind jetzt immer bei 6. Und dann das 7. nennt sich auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, Sharpen the Saw, also schärfe die Säge. Mhm. Ja? Und letztendlich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig für viele von uns, also ich beziehe das jetzt mal von mir auf alle, sorry, dass ich diese Frage jetzt wieder, dass ich da so eine Art Lektion draus mache, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen im Alltag, auch wirklich an sich selbst zu arbeiten. Und das ist bei mir, nehme ich mich selber nicht aus. Ne? Schärfe deine eigene Säge. Schau, dass du effektiv bist im Alltag. Schau, dass du dass du nachhaltig bist im Alltag und dass du nicht nur auf den nächsten Urlaub hinarbeitest, sondern dass dir der Alltag auch Spaß macht. Mhm. Und genau. So, das heißt, ich nehme jetzt mal die Antwort, ohne mich vorbereitet zu haben. Ich nehme in der Stunde ein Buch zur Hand.
Sehr, sehr schön, ja. Es, wie du sagst, diese eine Stunde, erst weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll, aber man merkt dann doch, man kann sie gut brauchen zum Lesen oder was auch immer, aber das ist so wichtig, dass man jeden Tag schaut, auch noch ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben, für das, was man selbst braucht, achtsam zu sein. Genau. Schön.
Sehr gut. Achtsamkeit. Oh, I love it. Was für ein schöner Folgeabschluss, Lena.
Ja, ist doch sehr gut. Wir haben viel gelernt von dir, Paul. Vielen, vielen Dank. Super, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast. Ich finde es sehr interessant, was ihr macht. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Ich hoffe, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen hat die Folge gefallen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, beziehungsweise vielleicht mal bei euch in der Zahnarztpraxis.
Genau, komm gerne vorbei, auch beim Lieblingszahnarzt in München, welcher hoffentlich noch dieses Jahr eröffnet. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
Gerne, danke, Paul. Ciao.
Ciao.